Einen wunderschönen guten Abend. Einige habe ich heute Nachmittag schon gesehen. Wir hatten eine gute, schöne, entspannte Gemeindejahresversammlung und vielen Dank für die gute Zeit, die wir haben durften. Meine Predigt heute Morgen habe ich in ähnlicher Weise schon mal am letzten Sonntag gehalten, und zwar in Frankfurt Bonnames. Meine Tochter wir waren zusammen in Budapest zu einer Lehrerkonferenz unseres Colleges, sind da nach dem Gottesdienst am Sonntag davor hingeflogen und dann am Donnerstag zurück. Ich war topfit, meine Tochter total krank. Und dann sagt sie, Papa, kannst du den Gottesdienst machen in Frankfurt? Und ich mache das immer gerne und da hatte ich auch keine andere Verpflichtung. Das einzige Problem war, die Heizung in der Gemeinde wusste das nicht. Und die war ausgefallen und es war wirklich eiserkalt. Und wir haben da gesessen, wir haben wirklich geschlottert. Ich bin zum Auto, meine dicke Jacke geholt, angezogen. Und dann habe ich meine Predigt, die, mal sehen, wie lange sie heute dauert, auf 19 Minuten runtergeschrumpft. Und in einer Dreiviertelstunde waren wir mit dem ganzen Gottesdienst durch, denn alle wollten nur noch einen warmen Kaffee trinken. Und trotzdem war es eine tolle Zeit. Ja, über was will ich mit euch reden? Über die Fantastischen Fünf. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das ist. Es gibt ja die Fantastischen Vier. Weiß jemand, wer das ist? Die etwas Jüngeren wissen das, die Fantastischen Vier. Und die etwas Älteren, die noch jung im Kopf sind, die wissen das auch. Die Fantastischen Vier, diese deutsche Hip-Hop-Gruppe oder Fanta Vier genannt, 1989 das erste Konzert mit Smudo, damals ganz bekannt geworden durch diesen besonderen Sprechgesang. Aber über die will ich nicht reden, die könnt ihr euch mal anhören, aber über die reden wir nicht. Ich rede auch nicht über die Fantastischen Sieben. Weiß jemand, was die Fantastischen Sieben sind? Das sind die einzigen Urwaldgebiete, die es in dieser Welt noch gibt. Das wäre auch ein spannendes Thema, aber nicht für heute Abend. Auch nicht über den fantastischen Vorstand, den ihr wieder gewählt habt. Das sind auch 5 plus Pastor, macht dann 6. Jetzt hatten wir schon 4, 7, 6. Wir bleiben bei den 5. Die fantastischen 5. Ich will euch die Spannung entnehmen. Dallas Willard hat die mal so genannt. Dallas Willard ist mittlerweile verstorben, war Professor an einer Uni in Kalifornien und bekannt geworden durch viele Bücher über Jüngerschaft, über geistliche Disziplin. Das war sein ganz großes Thema, also Fasten, Stille und so weiter. Und im vergangenen Sommer, da hatte ich mir einige Bücher mitgenommen nach Schweden in unseren Urlaub. Und ich habe da jeden Tag einige Bücher gelesen und eines der Bücher war von Dallas Willard mit dem Titel Jünger wird man unterwegs. Und ich fand den Titel schon klasse, weil als Jünger, man ist ja kein Jünger Jesu, nur weil man sich mal für Jesus entschieden hat. Das ist der erste Schritt. Jünger zu sein heißt ein Lernender zu sein und zu bleiben. Und die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, die haben von Jesus gelernt, während sie mit ihm unterwegs waren. Von daher ist der Titel ist schon eine Botschaft für sich, Jünger wird man unterwegs. Und an einer Stelle bin ich über diesen Satz gestolpert, das habe ich noch nie so gehört und dachte ich, da mache ich mal eine Predigt draus. Und zwar spricht er von den fantastischen 5, das ist Glaube, Hoffnung, Liebe, Freude und Frieden. Und das wird heute keine tief theologische Predigt werden, aber eine sehr praktische hoffentlich und herausfordernde. Denn alle 5 genannten Dinge, die sind untrennbar miteinander verknüpft. Man kann die nicht auseinanderreißen. Den Glauben von der Hoffnung oder von der Liebe oder die Friede vom Freuden, die den Frieden von der Freude, das gehört alles irgendwie zusammen. Und alle 5 sind auch nicht nur Gefühle, sondern wirklich Elemente eines Lebens in der Nachfolge Jesu. Und da kann man immer wieder mal so eine Selbstprüfung vornehmen, wo man sich einfach fragt, wie sieht's denn bei mir aus in puncto Glauben, in puncto Hoffnung, wie steht's um die Liebe in meinem Leben, was ist denn mit der Freude los und was ist überhaupt mit der Hoffnung los? Also man kann wirklich so einen kleinen Quiz bei sich selbst machen und sagen, okay, Glaube auf einer Skala von 1 bis 10, wo würde ich das Kreuzchen setzen? Und dann könnt ihr das im nächsten Jahr mal wiederholen, ist vielleicht eine ganz gute Übung. Aber ich will gerne einfach mal diese einzelnen Punkte, über die ihr alle schon Predigten gehört habt, also ich erzähle euch nichts Neues, aber vielleicht das Neue ein bisschen anders. Fangen wir mal mit dem Glauben an. Wenn man über den Glauben spricht, das kann man ja sehr theologisch, biblisch, ja sogar wissenschaftlich irgendwie beschreiben. Man kann sich das Wort anschauen, man kann sich das in der griechischen Sprache anschauen, was hat das bedeutet, was bedeutet es heute. Und da hat man einen Haufen Wissen für den Kopf, aber in unserer Beziehung zu Jesus hat sich vielleicht noch nichts geändert. Wir sind nur schlauer, aber nicht unbedingt gläubiger. Und ich glaube persönlich, dass es sehr wichtig ist, dass man sich auch in der systematischen und biblischen Theologie mit diesen Punkten auseinandersetzt. Aber das meiste lernen wir doch über den Glauben, wenn wir Geschichten von Menschen hören oder davon lesen, die einen tollen Glauben hatten, oder? Also ich habe noch keinen getroffen, der mir gesagt hat, ich habe mir jetzt mal die Grammatik von diesem Satz in der Bibel angeschaut, das hat mich so gesegnet, dass ich gleich einen neuen Dienst in der Gemeinde übernehmen will. Kein Mensch. Aber andere kommen und sagen, ich habe eine Geschichte gehört, was jemand mit seinem Glauben erlebt hat, wo man sagt, meine Güte, das möchte ich auch gern so erleben und leben. Und da gibt es dafür extra ein Buch in der Bibel oder beziehungsweise ein Kapitel. Das ist das 11. Kapitel des Hebräerbriefes, wo es nur um Glaubenshelden geht. So hat es irgendeiner mal da als Überschrift drüber geschrieben. Also um Personen mit den Namen Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose und Rahab. Alles total unterschiedliche Persönlichkeiten. Von Mose, der das Volk Israel geführt hat, bis hin zu einer Hure, Rahab, alles vertreten, alle haben Erfahrungen mit Gott gemacht. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der macht das ganz toll, der tut in wenigen Sätzen, manchmal nur in einem Satz, das Kernstück des Glaubens dieser Personen uns aufschreiben. Und man kann die Geschichten natürlich alle nachlesen im Alten Testament, wo man mehr Informationen bekommt. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, das war markant bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Und das Interessante ist, wenn man sich die Frage stellt, wie hat der Glaube dieser Menschen, also dieser im Hebräer 11 aufgezählten Personen, wie hat er denn so ausgesehen? Und da finde ich es bemerkenswert, von keinem lesen wir, dass er sich oder sie sich mal hingesetzt hat und gesagt hat, ja, wie ist das eigentlich mit meinem Glauben? Heute, ja, fühle ich mich sehr nah an Gott. Heute fühle ich mich richtig gläubig. Oder an einem anderen Tag, dass sie gesagt haben, naja, heute empfinde ich das nicht so stark. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Glauben los ist. Ich fühle da nicht so richtig was. Kein Mensch im Alten Testament wäre mit einer solchen Denkart an das Thema Glauben gegangen. Warum? Das ist ganz einfach. Die Menschen im Alten Testament haben nie in solchen Kategorien gedacht, denn ihr Denken war von der Voraussetzung geprägt, dass Gott da ist. Dass Gott existiert, war nie das Thema, das war für die klar. Und wir wissen, das ist für die Menschen heute überhaupt nicht klar. Wenn ihr mit Leuten redet, ihr gehört hier zur Kirche, warum gehst du denn in die Kirche? Und ihr kommt dann auf den Glauben zu sprechen, da werden einige sagen, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, mit Glauben. Im Alten Testament, also zumindest bei dem Volk Gottes, war das nie ein Thema. Es war immer klar, Gott existiert. Wie tief die Beziehung war, ob man gehorsam war oder nicht, das war ein anderes Thema. Aber dass Gott da ist, das war immer einfach nur klar. So, das Glaubensleben dieser biblischen Gestalten, wenn wir nur mal diese im Hebräer 11 aufgezählten nehmen, das war, wenn man sich die einzelnen Geschichten anschaut in der Bibel, immer eine Vertrauensbeziehung. Es war immer eine Vertrauensbeziehung. Gott ist da, wir sind da und wir leben in einer Beziehung miteinander. Eine lebendige, innige Beziehung, die sich auf den Glauben gründet. Die Realität Gottes war einfach da. Er ist der Herr, er führt mich bzw. uns als Volk. Und so definiert der Schreiber des Hebräerbriefes den Glauben mit so ganz markanten Worten. Ich finde diese Definition immer noch ganz toll. Im Hebräer 11, gleich im ersten Vers, schreibt er, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Er hat es im Grunde doppelt verstärkt hier. Der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber diesen Glauben, den muss man leben. Und diesen Glauben muss man auch trainieren. Wir haben, wenn wir das mal, ich habe hier schon mal so einen Vorschlag gemacht, versucht doch mal euch hinzusetzen auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist mein Glaube, wie groß ist mein Vertrauen zu Gott. Wo immer ihr da landet, bei 2, 3 oder bei 9, das spielt jetzt mal keine Rolle. Aber eins werdet ihr wissen, aus der Vergangenheit kommend, da gab es Zeiten, wo die Zahl größer oder vielleicht kleiner war. Und wenn ihr das in 3 Jahren mal anschaut und vielleicht die eine oder andere Lebenskrise noch bewältigt habt, werdet ihr sehen, die Zahl ist kleiner oder größer. So unser Empfinden, wie der Glaube bei uns wirkt, der mag sehr unterschiedlich sein. Und trotzdem bleibt es diese feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und an nichts zweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber der Glaube will trainiert sein, wie ein Muskel, sonst wird er lasch. Und dann funktionieren wir nur noch als Christen. Wir sind dann, wie jemand mal gesagt hat, christlich sozialisiert. Wir machen alles, was die Frommen machen, aber in unserem Herzen ist es vielleicht schon dunkel. So, der Glaube ist einer von diesen fantastischen 5. Das zweite ist die Hoffnung. Auf was setzt man seine Hoffnung? Also gerade in der Zeit, in der wir leben, ne, wo es drunter und drüber geht, überall, wo es keine Sicherheiten mehr gibt, auf was setzen wir unsere Hoffnung? Für Christen hat Hoffnung einen Namen. Und der Name ist, wer weiß es? Jesus. Gut, dass keiner Bankkonto gesagt hat oder irgend sowas. Der Name ist Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Und das sagt der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an den jungen Timotheus, gleich im ersten Vers. Jesus, der unsere Hoffnung ist. Und das finde ich so wichtig. Wir sagen manchmal, der Glaube ist unsere Hoffnung. Das ist nicht so ganz sauber formuliert, oder? Der Glaube ist eher das, ich sag mal, das Instrument, die Karosse, die uns zu der Hoffnung bringt oder mit der Hoffnung verbindet. Die Hoffnung ist eine Person, Jesus selbst. Warum? Weil er uns den Weg frei gemacht hat zu Gott. Durch seinen Tod am Kreuz, der alles gegeben hat für unsere Schuld und Sünde, um das zu bezahlen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir unseren Glauben nicht festmachen an anderen, dass wir unsere Hoffnung nicht festmachen an anderen. Der glaubt auch nicht richtig, brauche ich das auch nicht. Ich hoffe auf die Gemeinde, auf den Pastor, auf den Vorstand, auf irgendwas. Nee, wir hoffen auf Jesus. Und alles andere dient nur dazu, dass diese Hoffnung gestärkt wird. Und Menschen, die im Glauben leben, die sollen auch eine Stimme der Hoffnung sein. Und da muss man leider sagen, auch viele Christen sind nicht unbedingt eine Stimme der Hoffnung. Die sind eher so eine Stimme der Verzweiflung, ja, oder die eine Stimme, die runterzieht, aber nicht aufbaut. Wir als Christen, egal was in dieser Welt passiert, egal was da schiefläuft, wir haben eine Hoffnung über das hinaus, was wir hier kennen, und wir haben das von Jesus. Und ich will euch ermutigen, dass ihr eure negativen Einstellungen, sofern die vorhanden sind, dass ihr die an den Nagel hängt und hoffnungsvoll anfangt zu reden und hoffnungsvoll anfangt zu handeln. Das ist so wichtig. Wir leben in der Zeit, gerade die jungen Menschen, ich verrate euch mal was, ihr werdet es nicht glauben, aber es stimmt. Ich bin eingeladen, an der nächsten Jugendfreizeit zu sprechen. Ich. Dabei bin ich erst letztes Jahr aus der Jugendgruppe ausgeschieden, aber nächstes Jahr wollen sie mich dabei haben. So, das finde ich total spannend, dass den jungen Leuten das wichtig war, mal von einem, der älter ist, was zu hören. Aber ich bin natürlich auch nicht blöd und beschäftige mich. Ich lese Bücher, wie tickt die junge Generation heute. Und da gibt es mal ganz interessante Forschungen von der Barna Group in USA, die mal versucht hat herauszufinden, warum gehen Leute aus der Kirche weg? Warum will die junge Generation nicht in die Kirche gehen? Und es hat viel damit zu tun, dass die junge Generation vermisst, dass die Christen in den Gemeinden authentisch sind. Viele sind nicht authentisch, nicht ehrlich. Die leben ihr Ding. In der Gemeinde ist alles wunderbar, preist den Herrn, und dann drehst dich einmal rum, reden sie komisch über den anderen. Und dieses Unehrliche, das schreckt junge Generationen ab. Da wollen die nichts mit zu tun haben. Und ihr könnt wirklich für mich beten, dass ich da eine hoffnungsvolle Botschaft für die geben kann. Warum? Weil ich immer wieder höre, wie orientierungslos die junge Generation von heute ist. Und das ist nicht nur so ein dahingesagter Satz, das ist tatsächlich so. In früheren Jahren, also als ich noch jünger war, und da war das so, wenn jemand in das Alter kam, wo es darum ging, was mache ich mal beruflich, wo gehe ich mal studieren, da hatte man so ein Umfeld, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Ja, ich will auch diesen Beruf oder ich werde das auch studieren. Und wo studiert man? Na ja, natürlich in der Uni, in der Stadt, in der man lebt, oder man geht dort auch zur Arbeit. Heute sind die Möglichkeiten um ein unglaublich größeres Maß mehr. Heute können die Leute, was weiß ich, die sind hier in Wächtersbach geboren, aufgewachsen, studieren in Melbourne, irgendwo im Ausland oder in Afrika, USA oder sonst wo. Und die Auswahl ist so groß, und das ist das Problem, das hört sich jetzt merkwürdig an, aber das haben Leute, die schlauer sind als ich, so gesagt, die jungen Menschen sind damit überfordert. Die wissen nicht, was mache ich denn jetzt? So, von daher, das ist eine große Herausforderung, auch für die Kirche. So, lasst uns hoffnungsvoll mit Leuten reden und denen Mut machen. Nummer 3, die Liebe. Unsere Welt, so nehme ich sie jedenfalls wahr durch das, was ich lese, höre und sehe, die ist zurzeit von unfassbarem Hass geprägt. Das ist nicht mehr auszudenken, was alles passiert. Menschen tun, weil sie andere hassen, unfassbar furchtbare Dinge. Und da reden wir nicht nur über die Kriegsgebiete, da ist das natürlich total dramatisch, was da alles passiert. Aber wir sehen den Hass auch ausgelebt in Bus und Bahn und Weihnachtsmärkten. Man greift sich an den Kopf, weil man nicht weiß, was geht in diesen Menschen vor. die andere abstechen, schlagen, zu Tode prügeln oder was auch immer. Hass hat noch nie zu irgendetwas Gutem geführt. Immer nur zu neuem Hass. Und was dann passiert, das ist, was wir derzeit erleben in unserer Gesellschaft, in den USA, ganz dramatisch, diese Polarisierung von der einen auf die anderen und der anderen Seite. Und es ist nicht, wie es vielleicht mal in früheren Jahren war, wo man, der hat halt eine andere Meinung und der sieht das so und man hat sich irgendwo da gefunden. Nein, heute versteinert das alles und die anderen werden nicht respektiert, sondern gehasst. Und was da alles passiert, das seht ihr ja selbst im Fernsehen. Was ich damit nur sagen will, ist, dieser geschürte, unfassbare Hass führt zu Gewalt und Spaltung. Und was hat Jesus gelehrt? In einer Zeit, als die Römer in Israel das Land besetzt haben, unfassbar schlimme Dinge da getrieben haben, er hat gesagt, ihr müsst die Menschen lieben. Er hat Liebe gelehrt. Und in seinem ganzen Dasein und in seinem ganzen Wesen hat Jesus die Liebe Gottes reflektiert. Er lehrte die Menschen, auch in seiner Liebe zu bleiben. Das ist ja auch noch ein Punkt, ne? Es gibt, wir sprechen heutzutage von so einer Cancel Culture. Ihr wisst ihr, was das ist? Eine Cancel Culture. Machen wir mal hier in der Gemeinde das Beispiel fest. Jemand ist hier in der Gemeinde 10, 15 Jahre fest dabei, alles toll und man kommt gut miteinander zurecht. Aber die Person sagt dann mal irgendwas ganz Komisches. Und bei allem, was sie Gutes getan hat, durch diesen einen Satz wird sie gecancelt, also gelöscht. Mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Cancel Culture. Es wird einfach weg, den wollen wir nicht mehr. Ist nicht mehr so, hast du das jetzt richtig gemeint, habe ich das richtig verstanden? Nee, abgeschossen wird die Person. Und das gibt es überall in der Gesellschaft. Das ist furchtbar. Und deshalb gilt es, in der Liebe zu bleiben. Auch wenn wir uns manchmal auch in christlichen Gemeinden schwer tun miteinander. Das ist halt immer so, wo Menschen zusammenkommen. Da tritt man sich auch mal auf die Füße. Ist halt so. Und Jesus schreibt hier, ich zitiere mal aus Johannes 15, Abvers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, sagt Jesus seinen Jüngern. Und dann kommt's, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebot gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Feinde. Und das ist genau das, was Jesus hier getan hat. Schon zwei Kapitel zuvor in Johannes 13, Abvers 34, da sagt Jesus seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch. Also nicht einen neuen Vorschlag, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich unterhalte mich gerne mit meinem Sohn Dennis über Gemeindebau. Er hat ja eine Gemeinde, die viel größer ist als das, was ich hatte. Und das ist immer schön, da mal so zu lernen. Die haben sonntags immer 300, 400 Leute im Gottesdienst. Und da interessiert es den Papa natürlich, wie macht man das, dass da so viele Leute kommen und so weiter. Und als wir uns unterhalten haben, sprachen wir auch über die Gemeinde, die der Dave Schnitter in Berlin hat. Sagt euch Dave Schnitter was? Ihr kennt den Gerhard Schnitter. Da gibt es viele Lieder im Liederbuch vom Gerhard Schnitter. Und der Dave ist der Sohn vom Gerhard. Den kenne ich beide gut. Und der Dave Schnitter hat auch eine ziemlich große Gemeinde in Berlin, auch so 300, 400 Leute. Und der Dennis, mein Sohn, die treffen sich immer mal. Jetzt haben sie, letzte Woche haben sie in Amsterdam sich mal zum Kaffee getroffen und dann fliegt der Dennis auch mal nach Berlin und dann haben die Zeit miteinander. Und er hat ihn dann auch mal gefragt, David, was macht ihr da, dass die Leute gerne kommen? Und der Dave hat eine total interessante Antwort gegeben, die so banal ist fast, dass man denkt, na, das kann es ja nicht alles sein. Aber es ist wahrscheinlich so. Der Dave hat dem Dennis gesagt, die meisten Gemeinden heute wollen cool sein. Ne, wir haben tolle Technik, tolle Musik, toll das, toll jenes. Die wollen alle cool sein, sagt er, das wollen wir nicht. Wir wollen warm sein. Wir wollen eine warme Gemeinschaft sein, wo Leute sich angenommen fühlen, wohlfühlen, aufgenommen fühlen. Sagt er, das ist, was unsere Gemeinde ausmacht. Und wenn du da hinkommst, sagt der Dennis, dann merkst du das auch, wie die Leute miteinander umgehen. Da ist herzliche Wärme da. Oder große Liebe. Denn Liebe wird ja am meisten von uns abverlangt, wenn wir uns über die Unterschiedlichkeiten der Menschen, die unsere Gemeinden ausmachen, wenn die deutlich werden. Sind nicht alle gleich. Gott sei Dank. Und was Jesus unter Liebe versteht, das hat er nicht nur erklärt, das hat er den Menschen am Kreuz gezeigt, als er für unsere Sünden gestorben ist. Und deshalb sage ich immer, Liebe ist eine Entscheidung. Jesus ist nicht für uns gestorben, weil er dachte, ach, das wäre jetzt mal cool, am Kreuz zu sterben. Nee. Jesus hat gelitten, gekämpft, gebetet, bis sein Schweiß zu Blutstropfen wurde, weil er das nicht unbedingt wollte. Aber die Entscheidung, den Willen Gottes zu tun, die Entscheidung zu lieben, die hat er voll durchgezogen. Wenn euch jemand mal fragt, wie kann man denn Liebe in einem Wort zusammenfassen? Das ist ganz einfach. Jesus. Da wird alles erklärt an seinem Leben. Nummer 4. Wir kommen gut voran, aber wir sind schon über die 19 Minuten hinaus. Ich habe auch keinen Druck gekriegt heute, also ist alles gut. Das vierte ist Freude. Wenn man sich in der Welt umschaut, wir haben schon einige Andeutungen gemacht, dann sieht man, dass es eigentlich immer schwieriger wird. Es wird immer komplizierter. Jede neue Technik, die erfunden wird, um uns das Leben besser zu machen, hat immer eine Schattenseite. Fortschritt ist immer Segen, aber Fortschritt hat auch eine Seite, die man Fluch nennen muss. Und da gibt es viele Dinge. Wir haben gerade in der letzten Woche interessante Gespräche gehabt. Mein Pastor hat meine Frau und mich zum Essen eingeladen. Wir hatten einen schönen Abend miteinander und haben uns so über einiges unterhalten. Und der Berko hat erzählt, woran er gerade arbeitet, neben seinem Pastorendienst. Der ist ja ein ganz großer Spezialist in Sachen Ethik und wird da auch vor Professoren dem nächsten Vortrag halten. Und er beschäftigt sich sehr stark damit, was die KI, die künstliche Intelligenz, in unserer Gesellschaft bewirkt bzw. anrichtet. Und der hat Sachen gelesen und recherchiert. Ich habe gedacht, nee, das darf nicht wahr sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Ich gebe nur mal wieder, was er mir so ganz so bam, bam, bam am Tisch erzählt hat. Wisst ihr, dass es einen Haufen Menschen gibt, die haben KI als Lebenspartner. Die überreden über alles mit ihrer ChatGPT. Das ist der Seelsorger, der Begleiter. Und da gibt es mittlerweile Seminare, um den Leuten zu helfen, da rauszukommen. Und die werden dann belohnt, wenn sie mal 5 Minuten ohne ChatGPT zurechtkommen. Es ist unfassbar. Ja, bei allen tollen Sachen, denen die künstliche Intelligenz bringt, ich bin ja leidenschaftlicher Fotograf und bearbeite Bilder, da ist auch ein bisschen KI dabei, das ist total toll. Aber wenn man das andere dann hört, dann sagt man, das ist beängstigend, dass Menschen nicht mehr mit anderen Menschen Kontakt haben können, pflegen können, aber mit einem Gerät unterhalten sie sich wie mit dem besten Freund. Und das ist Teil der Zukunft, auf die wir zusteuern. Und das wird ja nicht besser, das wird immer doller. Und dann fällt einem die Kinnlade runter und man merkt, ups, so richtig freuen kann ich mich nicht an dem, was da alles so auf uns zukommt. Und manche Dinge machen uns Angst, rauben uns den Schlaf und dann verliert man ganz schnell die Freude. Auch vielleicht die Freude am Herrn. Und für den Apostel Paulus war Freude ein ganz großes, wichtiges Thema. In seinem Brief an die Philipper schreibt er, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und das schreibt er nicht, weil er gerade auch so ein schönes Abendessen hatte und es ihm gut geht, alles prima. Er schreibt es aus einem stinkenden Gefängnisloch heraus und er sagt nicht, ihr seht ja, wie dreckig es mir geht, vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen freuen an Jesus. Das ist Imperativ, also Befehlsform, freut euch, freut euch. Er schreibt nicht, hoffentlich habt ihr noch ein wenig Freude übrig, lasst sie euch nicht rauben, er schreibt, freut euch. Und da geht es nicht nur um Spaß, das ist was anderes. Es geht um eine Lebenseinstellung, eine Lebensqualität, die Gott selbst schenkt. Ich habe das gerade eben schon mal vorgelesen. Ich zitiere nochmal Johannes 15, wo Jesus sagt, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist nicht nur Spaß, sondern Freude. Das Wort Freude, ich habe da mal nachgeschaut, das kommt in der Bibel ungefähr 200 Mal vor. Und das bedeutet, es muss irgendwie wichtig sein, ne? Wenn so oft das Wort da drin vorkommt. Und so schreibt auch der Psalmist im 73. Psalm, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und vorher schreibt er, was er für einen Kummer hat. Er sagt, bei allem Kummer, den ich habe, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von Nehemia im Alten Testament. Der Nehemia war einer der, die verbannt wurden aus Jerusalem. Der hat dem König gedient, des Feindes, wenn man so will. Und mittlerweile waren Jerusalem in Schutt und Asche, die Mauern waren geschliffen, die Tore verbrannt. Und er hat von Gott den Auftrag bekommen, die Mauern wieder aufzubauen. Und das war ein schwieriges Unterfangen, weil die ja ständig auch bedroht wurden. Da gibt es eine Stelle im Nehemia-Buch, wo erklärt wird, die haben wirklich mit der einen Hand die Ziegel gesetzt, mit der anderen Hand das Schwert geführt. Das war eine richtig herausfordernde Arbeit. Und was sagt Nehemia denen? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist das Geheimnis. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nicht die Freude an der Arbeit, die Freude, dass wir hier angegriffen werden, sondern wir freuen uns am Jesus selbst. Und ihr merkt, Jesus ist immer irgendwo im Zentrum dieser fünf fantastischen Dinge. Der letzte Punkt. Ja, was ich da in Frankfurt zu kurz war, werde ich hier zu lang wahrscheinlich. Aber ihr könnt alle noch, ne? Es ist... Ihr seht noch gut aus. Frieden. Frieden. Auch hier habe ich mal geguckt, das Wort Frieden kommt in der Bibel etwa 100 Mal vor, also in der Lutherbibel. Und wenn man so andere Begriffe noch nimmt, wie friedlich oder wo das Wort halt anders angewandt wird, da kommt man vielleicht auf 300 Stellen. Frieden ist wichtig. Friede mit Gott, Frieden mit einem selbst, Frieden mit anderen Menschen. Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Das ist ein ganz gängiger Gruß gewesen in der Bibel. Friede auf Erden, das war, was die Engel angekündigt hatten, als Jesus geboren wurde. Das gehörte mit dazu. Doch der Friede, von dem die Bibel spricht, das ist nicht nur einfach die Abwesenheit von Konflikten und von Kriegen. Wenn wir heute politisch von Frieden sprechen, da müssen wir eins verstehen, die ganzen Frieden, die wir haben obwohl wir ja heutzutage mehr kriegerische Konflikte haben wie in den letzten 50 Jahren zusammen, glaube ich. Die meisten Frieden, die es noch gibt, sind alle vertraglich geregelt. Man hat sich verpflichtet, das nicht zu tun, das nicht zu tun, das nicht zu tun. Dafür das, das, das und das. Das ist nie so, weil die Menschen so nett sind. Es war immer Frieden. Und noch schlimmer, wie der amerikanische Präsident es versucht, Frieden durch Erpressung zu schaffen. Ne? Da gibt es ja bei Christen auch den Spruch, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Also das ist keine Evangelisationsmethode, die man anwenden sollte. Aber da versucht man durch Erpressung, wenn ihr hier keine Ruhe gebt, dann passiert Folgendes. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass das ein Friede ist, wo jeder sagt, es ist gut, dass jetzt Ruhe ist. Es ist alles nur unter großem Druck entstanden, nichts Echtes. So Frieden zu haben, das heißt eine innere Ruhe, Kraft, Frieden zu haben, egal was um einen herum passiert, das ist etwas ganz Kostbares und das ist etwas, was wir als Christen haben dürfen, was Gott uns schenkt. Frieden beschreibt dieses ganzheitliche Wohlsein. Und das in den Umständen, die vielleicht ganz unfriedlich sind, da können wir Frieden haben. Das finde ich bemerkenswert. Egal was passiert, wenn Christen jetzt anfangen durchzudrehen, weil da was ist und da ein Konflikt und wer weiß, was die Russen machen und bla bla bla. Wenn wir Frieden in unserem Herzen haben, dann soll passieren, was will. Wir sind auf der Seite dessen, der alles gewinnt. Wir haben die letzte Seite im Buch gelesen. Wir wissen, wie es ausgeht. Ute und ich, wir lesen immer Bücher miteinander. Nochmal was ganz Persönliches. Also jeden Morgen, also außer sonntags, lesen wir Bücher. Also wir lesen die Losung. Das habe ich heute Mittag schon gecheckt. Waren nur zwei hier, die die Losung lesen. Wir machen das jeden Morgen. Und dann beten wir und dann lesen wir ein Buch. Und da haben wir verschiedene Sachen schon gelesen. Am allerliebsten, weil wir ja Schweden-Fans sind, die Bücher von einem schwedischen Pfarrer mit dem Namen Thomas Sjödin. Der hat einige hervorragende Bücher geschrieben. Pfarrer in Göteborg, sehr engagiert in der Flüchtlingsarbeit gewesen. Der für eine der Tageszeitungen in Göteborg Kolumnen schreibt. Und diese Kolumnen hat er dann in Büchern veröffentlicht. Und wenn man das einfach so liest, sagt man, ja, klar, alles gut. Man liest es anders, wenn man seine Geschichte kennt. Der Mann hat zwei Teenager-Kinder verloren durch eine unheilbare Krankheit. Und er beschreibt in den Büchern, wie er mit all dem umgeht. Man nimmt einen Menschen ernster, wenn er selber was Schlimmes erlebt hat. Thomas Sjödin schreibt einfach toll. Und in einem seiner Bücher, das haben wir gerade tatsächlich gestern abgeschlossen, das heißt, beginne jeden Tag wie ein neues Leben. Und das sind kurze Kapitel, immer drei Seiten. Die kann man gut beim Frühstück oder nach dem Frühstück lesen. Und im letzten Kapitel, tatsächlich, habe ich das gestern gelesen und dann sage ich zur Ute, das baue ich noch in die Predigt rein. Sagt sie, genau das habe ich auch gedacht, kannst du da noch reinbauen. Da schreibt er was ganz Interessantes. Der Friede ist eine zarte, kleine Pflanze, die um sich herum Raum braucht, um wachsen zu können. Der Friede ist eine innere Qualität, die vergessen oder erstickt wird, wenn man sich nicht regelmäßig aus dem Gesumme und Gebrumme herausnimmt und die Freundschaft zu ihm, dem Frieden, pflegt. Der hat so eine schöne Sprache, wir lieben das. Vielleicht schaut ihr euch mal da so ein Buch an. Der Apostel Paulus mahnt die Christen in Rom, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Es liegt nicht immer an uns, das ist das Problem. Es gibt Menschen, die wollen uns nicht vergeben oder die sind stinkesauer wegen irgendwas. Aber sofern es an uns liegt, wollen wir mit anderen Menschen Frieden haben. Auch das schafft eine warme Atmosphäre in einer Gemeinde, wo man merkt, das sind Menschen, die suchen den Frieden. Wir haben nicht immer Einfluss auf andere, aber wir haben Einfluss auf unsere Haltung anderen gegenüber. So Dallas Willard nennt diese Dinge Glaube, Hoffnung, Liebe, Freude, Frieden die fantastischen fünf. Und ich gebe ihm recht. Übrigens nur die Überschrift ist von ihm, den Rest habe ich selbst geschrieben. Und interessant finde ich aber, dass die letzten fantastischen drei auch zur Frucht des Heiligen Geistes gehören. Ich finde, das ist wichtig zu wissen. Der Apostel Paulus schreibt an die Galater, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Frucht des Geistes, diese drei fantastischen. Dann kommt noch Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Aber das bedeutet, in Menschen, die mit Jesus Christus leben und die vom Heiligen Geist erfüllt sind, werden diese Dinge immer mehr zum Vorschein kommen, immer sichtbarer werden. Eine Frucht, die wächst. Diese Qualitäten eines Menschen, dass sie voll Liebe sind, voller Freude, voller Frieden, das sind Geschenke des Himmels. Und das haben viele unserer Mitmenschen nicht. Das kann man nicht machen. Man kann das nicht machen, ich mache jetzt Frieden in meinem Herzen. Nee. Das muss man sich schenken lassen. Geschenke vom Heiligen Geist. Aber die anderen beiden, Glaube und Hoffnung. Glauben ist natürlich auch ein Geschenk, was Gott uns gibt. Und dennoch, Glaube muss man üben. Und ich weiß nicht, warum Gott gibt jedem von uns einen anderen Trainingsplan. Ja, manche müssen mit schweren Gewichten trainieren, andere brauchen nur leichte. Der Trainingsplan für jeden sieht anders aus, aber der Glaube muss trainiert werden, wie ein Muskel. Und die Hoffnung, die muss man pflegen wie ein kleines Pflänzchen, wie Schödin das so schön beschreibt, indem man eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus pflegt, der unsere Hoffnung ist. Und indem man sich gerade in einer Gemeinde gegenseitig zu all diesen Dingen ermutigt und stärkt. Zum Abschluss, wie anders würde unsere Welt aussehen, wenn die fantastischen fünf das Leben der Menschen bestimmen würde, oder? Wie anders würde dein Leben, mein Leben aussehen, wenn diese fantastischen fünf noch mehr Gestalt in unserem Leben annehmen würden, wenn die fantastischen fünf das Fundament und die Kraft unseres Lebens wäre? Sondern kann man sagen, ja, das wäre toll, wenn das so wäre bei uns. Aber das ist die falsche Frage. Die richtige Frage wäre, wo kann ich anfangen? Wo kann ich anfangen zuzulassen, dass Gott diese Frucht des Geistes mehr in mir Raum gewinnen lässt? Wo kann ich anfangen, meinen Glauben zu trainieren und meine Hoffnung zu pflegen? Und wisst ihr, dafür ist Gemeinde eigentlich da. Nicht, dass wir wie so eine Messlatte haben und sagen, so stellen wir uns das Christsein vor, mal sehen, wer es drüber schafft. Nee, sondern dass wir miteinander unterwegs sind, uns gegenseitig Mut machen, denn wir alle kommen an den Punkt, wo wir mal die Freude verlieren, wo der Friede weg ist, wo wir gar nicht mehr wissen, was wir hoffen sollen, und Glauben fällt sowieso schon schwer. Da brauchen wir einander, damit dass alles wieder wächst und zustande kommt. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Gottes Segen.